das, was am entscheidendsten bei der Regeneration ist, ist, du überbrückst Zeit. Also egal, ob du jetzt aktive oder passive Maßnahmen machst, es ist einfach, es vergeht Zeit bis zum nächsten Trainingsreiz. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man im Hinterkopf behalten muss. Es geht einfach darum, die Zeit zu überbrücken.
Longruns, Tempoläufe, auch Intervalle, ja vielleicht sogar Bergsprints oder Lauf-ABC. All das ist den meisten LäuferInnen lieber als der ultimative Endgegner Ruhetage. Viele von uns haben auch nicht so richtig einen Plan, wie viel Aktivität am sogenannten Rest Day förderlich ist und wann wir übers Ziel hinausschießen. Dabei zählt der Ruhetag zu den wichtigsten Einheiten überhaupt im Trainingsplan und sollte unbedingt ernst genommen werden. Genau deshalb sprechen wir drüber mit Paula Thompson, Lauftrainerin und Physiotherapeutin und auf Instagram auch bekannt unter dem Namen Lauffanat. Sie erklärt uns, warum Ruhetage ein mächtiges Tool für Performance und Prävention sind und was die meisten dabei leider falsch machen. Wir erfahren, was am Ruhetag konkret passieren muss, damit zum Beispiel unsere Sehnen und Knochen stärker werden und ab wann aktive Erholung zur Überlastung wird. Außerdem geht es um konkrete Warnzeichen, die der Körper sendet, wenn er eine Pause braucht und wie wir unsere Regeneration am Ruhetag selbst tracken können. Ich bin euer Host Elliot aus der Redaktion und wenn ihr wissen wollt, wie euer optimaler Restday aussehen sollte, bleibt dran. Hallo Paula, schön, dass du wieder unsere Expertin im Achilles Running Podcast bist. Wie geht's dir?
Hallo, schön, dass ich heute wieder da sein darf. Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde heute, tatsächlich. Aber ich glaube, das ist auch einfach die Jahreszeit, oder?
Ja, ich wollte auch gerade sagen, ob dich so ein bisschen schon die Demotivation ergriffen hat bei dem Wetter draußen. Bei uns zumindest in Berlin ist gerade super grau, soll auch demnächst anfangen zu schneien. So der erste Schnee dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Vielleicht ist da ja noch die Welt in Ordnung.
Also ich bin gestern meine Intervalle das erste Mal dieses Jahr wirklich im härtesten Schneeregen gelaufen.
Ah, okay.
Es war ekelhaft, ich sag's dir. Und bei uns ist es ja auch dann kein Schneeregen, sondern horizontaler Schneeregen.
Oh Gott.
Im Podcast frage ich mich immer wieder, warum habe ich mich freiwillig dafür entschieden, hier zu leben? Aber gut, es ist auch sonst schön.
Ja.
Und heute scheint tatsächlich die Sonne.
Okay,
aber schön. Es ist so ein bisschen schade, weil ich befürchte, ich werde meinen Lauf nachher nicht mehr im Sonnenuntergang schafft. Es wird sehr knapp. Also kommt drauf an, wie schnell wir heute sind.
Ein bisschen Speed-up hier für deinen Lauf.
Wirklich. Nein, dann ist es eben im Dunkeln. Das ist auch okay. Ich war heute Mittag zumindest schon einmal draußen bei Sonne. Und das ist ja im Herbst und Winter immer viel wert.
Voll. Ja, das handhabe ich auch so tatsächlich immer, wenn ich sehe, ach, es scheint gerade Sonne, mache ich lieber den Spaziergang jetzt schnell, weil ich nachher nicht mehr die Chance haben werde, die Sonne überhaupt zu sehen.
Genau.
Deshalb ist es so sehr rare Ware, der Sonnenschein. Aber dein Training läuft dann trotzdem gut. Also du hast ja gesagt, zu Intervallen kannst du dich trotzdem aufraffen.
Ja, tatsächlich trainiere ich super gerne im Herbst. Also ich war jetzt letztens mal für ein paar Tage so ein bisschen angeschlagen, auch nicht mal richtig krank, aber irgendwie ein bisschen angeschlagen. Und dann habe ich Pause gemacht und dachte, mache ich jetzt irgendwie eine krassere Off-Season? Aber dann habe ich wieder angefangen und dachte, nee, ich habe voll Bock und voll Energie und es gibt mir so viel und eben auch jetzt über den Herbst so viel. Also natürlich ballere ich jetzt nicht genauso wie irgendwie in der Peakphase in der Wettkampfvorbereitung, aber ich kann mich auch trotzdem gut motivieren in der Jahreszeit.
Und gut.
Für mich ist es so ein bisschen, also das schlechte Wetter ist für mich eher ein Grund, laufen zu gehen, weil sonst gehe ich halt nicht raus. Also ich habe ja weniger Lust, noch spazieren zu gehen extra.
Total.
Bei dem Wetter. Und beim Laufen wird mir zu warm.
Okay, stimmt. Man friert nicht so sehr.
Das ist so trickse ich mich aus.
Ja, das machst du auch richtig gut, glaube ich. Also ich würde mir gerne ein bisschen Motivation abschneiden an der Stelle, weil also mich zieht so Wetter schon sehr immer runter, was so Outdoor-Sport angeht. Ich mache dann immer sehr viel lieber drin. Also mache dann eher so, verlagere ein bisschen mehr Workouts nach innen. So.
Hast du ein Laufband?
Nee, leider nicht. Also ich mache dann tatsächlich eher so das, was ich sonst vielleicht in der Wettkampfsaison nicht so viel mache. Also ich mache dann mehr Kraft und so und ein bisschen Cardio, was man auch so drin machen kann. HITs und solche Sachen.
Ja.
Also ich bleibe schon aktiv, aber ja, also gerade das Wetter, vielleicht bin ich auch noch in der Umgewöhnungsphase. Vielleicht ist es in 2 Wochen schon leichter, ne? Es ist immer, glaube ich, so dieser Übergang, der einem ein bisschen schwerfällt, also mir zumindest.
Ja, auch gerade wenn es dann lang, also wenn man dann plötzlich merkt, so boah, jetzt ist es echt dunkel und kalt und nass. Das ist deutlich schwieriger, finde ich. Also November, Dezember ist deutlich schwieriger als dann Januar, Februar, wenn man ja, dann stimmt. langsam merkt, jetzt geht es eigentlich wieder in die bessere Richtung.
Ja, ja. Muss ich auch sagen. Also ich finde im Januar, Februar auch Training leichter als jetzt November, Dezember. Ich denke eigentlich schon an die Feiertage so. Also.
Ja, und meistens ist dann ja auch so Januar, Februar, da hast du dann auch vielleicht schon wieder irgendwie irgendwelche Ziele oder
stimmt.
so im Blick.
Das motiviert auch, ja.
Genau.
Ja. Ja, ich meine, die dunkle Jahreszeit ist, glaube ich, auch ein guter Moment, um ja ein bisschen so die chilligeren Parts des Trainings zu sprechen. Deswegen haben wir uns das Thema Ruhetage heute ausgesucht. Wie ist es denn bei dir? Also baust du genügend Rest-Days ein? Fällt dir das leicht? Musst du dich dazu eher aufraffen oder eher dich zurückhalten, nicht mehr zu trainieren? Weil da gibt es ja auch so ein bisschen gespaltene Lager.
Ja, wow. Also wir steigen wirklich wahrscheinlich mit der schwersten Frage des Tages ein. Aber cool, machen wir. Also ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Rest Days, muss ich ehrlich sagen. Weil auf der einen Seite geplante Rest Days finde ich super. Kann ich richtig gut mit umgehen. Und ich genieße das dann auch. Und ich habe das auch gut so gelernt über die Jahre. Es gehört halt dazu. Und ich fühle mich richtig gesund und ausgewogen, wenn ich dann meinen geplanten Rest-Day mache. Und mit ungeplanten Rest-Days tue ich mich auch bis heute schwerer. Also meine Vernunft und mein rationales Denken überwiegen inzwischen, dass ich wirklich sage, nein, okay, es ist jetzt einfach besser und vernünftiger, auch mal einen Rest-Day außer der Reue zu machen. Oder es gibt ja auch manchmal einfach Tage, also da passiert irgendwas im Leben, auf der Arbeit oder sonst wie. Und es ist dann einfach nicht mehr drin oder dann zu so unmenschlichen Uhrzeiten drin, da würde ich dann auch nicht mehr rausgehen und laufen oder mein Workout reinzwängen oder so. Aber ich finde es schon schwieriger, eben wenn es ungeplant ist und wenn es geplant ist, dann liebe ich inzwischen eigentlich meine Rest-Days auf eine Art. Also obwohl ich halt wirklich super gerne trainiere und das auch für mich ein riesen Bestandteil meines Lebens einfach ist.
Ja, ich muss mich da komplett anschließen. Also ich weiß nicht, ob ich Rest Days liebe, die geplanten, aber ich akzeptiere sie auf jeden Fall und ich finde sie auch wichtig. Aber ungeplant, das ist echt so der Part, wo es schwierig wird. Also dann irgendwie spontan auf ein Training zu verzichten. Ich glaube, da sprechen wir auch vielen Leuten aus der Seele, dass das nicht ganz so leicht ist und dass man eher nochmal so auf Teufel komm raus versucht, das Training irgendwo unterzubringen, weil man sich halt an den Plan halten möchte, ne?
Ja, obwohl da muss ich auch für mich persönlich zumindest differenzieren. Also wenn es mir wirklich gesundheitlich nicht gut geht, dann denke ich auch nicht mehr drüber nach zu trainieren.
Wichtig.
Aber wenn es wirklich nur in Anführungsstrichen sowas ist, von wegen, ich habe jetzt meine Zeitplanung heute nicht gut gehandhabt oder es ist mir irgendwas dazwischen gekommen, dann fällt es mir am schwersten, weil das ist dann sowas, aber es hätte ja gehen können. aber das ist eben auch das Leben, wenn man eben kein Profi-Athlet oder Profi-Athletin ist.
Ja.
Und ich schätze, das trifft auf die meisten Leute hinzu, oder?
Das denke ich auch, ja. Ich glaube auch, unsere Leute da draußen handeln da viele Sachen gleichzeitig. Familie, Job, will man trotzdem halt dranbleiben. Ich finde es auch wichtig, dass du das mit der Gesundheit direkt angesprochen hast, dass man natürlich Temperatur und so, ne, so typischen Krankheitssignalen oder so oder vielleicht sogar Verletzungen so oder so eine Pause machen sollte. Aber ich habe so den Eindruck, dass sogar dann Ruhetage so ein bisschen unbeliebt sind. Also so auf Social Media zum Beispiel sehe ich auch immer wieder so natürlich lustig gemeinte Videos, dass Leute am liebsten ihre Rest-Days rausstreichen würden aus dem Trainingsplan. Einerseits natürlich löblich, dass die Leute so Lust haben auf Sport. Andererseits wird natürlich auch dabei sehr übers Ziel hinausgeschossen. Nimmst du das auch so wahr um dich herum in der Laufbubble, also mal fernab von deinem Empfinden?
Ja, definitiv. Also sowohl in der Laufbubble, Social Media, aber selbst in Coachings. Und manchmal finde ich es auch schockierend, in was für Situationen Menschen dann kein extra Rest-Day einlegen oder andersrum, wie dann der Rest-Day gehandhabt wird und plötzlich eben gar kein Rest-Day mehr ist. Also ich glaube, wir kennen alle den klassischen 5 Kilometer Recovery-Run. Und ich glaube ebenfalls, noch niemals hat irgendjemand einen 5 Kilometer Easy Recovery Run wirklich als Easy Recovery gemacht.
Ja, absolut.
Also, und ja, da gibt es viel Redebedarf. Und das merke ich auch so über die Jahre im Coaching, ich muss den Menschen viel mehr mitgeben, weil es eben dann doch gar nicht so selbstverständlich ist, wie ich vielleicht mal dachte oder vielleicht wie du auch denkst oder wie viele Menschen denken. Weil gerade wenn dann auch so diese sportlichen Ambitionen und Glaubenssätze und Social Media und sonstiges mitkommen, ist es dann manchmal wirklich wild.
Ja. Ja, ich nenne das immer so Fitness-FOMO, dass Leute das irgendwie, also dass Leute so ein bisschen die Angst haben, durch Ruhe ihr Fitness-Level zu zerstören, oder sie sehen, dass Leute vielleicht auf Strava am selben Tag aber was machen, oder sie sehen irgendein Video oder so, und dann hat man irgendwie auf einmal wieder Lust, vielleicht doch was zu machen, aber es ist so eine Lust, die man vielleicht selber nicht so ganz kontrollieren kann. Die kommt dann doch meistens irgendwie von so einem Druck, den man sich selber oder irgendwie von außen macht. Ja, vielleicht wollen wir da aber direkt erstmal die Leute stoppen in den Gedanken und vielleicht mit der Frage einsteigen, warum Ruhetage denn überhaupt notwendig sind. Also warum vielleicht gerade auch an Ruhetagen genau das Gegenteil passiert. Also wir unsere Belastbarkeit nicht senken, sondern langfristig erhöhen.
Ja, also ich muss erstmal ganz kurz anfangen damit. Also vieles von dem, was ich heute sage, ist mehr anekdotisch und basiert so auf meinen Erfahrungen der letzten 10 Jahre als Coach und Physiotherapeutin und so weiter, weil es tatsächlich zu vielen dieser Dinge keine richtig guten wissenschaftlichen Daten gibt. Also ich habe jetzt auch nochmal extra in der Vorbereitung für diese Folge ein bisschen recherchiert und geschaut, und es gibt wirklich kaum klare Richtwerte, so und so viele Rest-Days sind wirklich wichtig und relevant, und das passiert, wenn du weniger als X Rest-Days machst oder mehr als Y oder so. Also das ist wirklich ein sehr komplexes Feld, aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass Rest-Days in einer Form oder zumindest ruhigere Tage definitiv super wichtig sind und eben eine Rolle auch für unser Training spielen. Also ganz grundsätzlich muss man ja erstmal an die Trainingsprinzipien denken, wie zum Beispiel der Superkompensation. Dein Körper wird nicht in der Sekunde besser, in der du den Trainingsreiz setzt. Also zum Beispiel während meines Intervalltrainings gestern im horizontalen Schneeregen. Da bin ich nicht besser geworden, sondern das ist das, was mein Körper jetzt gerade tut. Während ich hier sitze und Stoff wechsle, passiert die Anpassung und die Verbesserung. Und diese Anpassung, diese Superkompensation, die braucht einfach eine gewisse Zeit. Das ist dann nochmal unterschiedlich, je nachdem, um welche Struktur es sich im Körper handelt oder um welches System es sich handelt. Und gerade beim Laufen müssen wir bedenken, es ist ein High-Impact-Sport. Wir haben bei jedem Schritt unglaubliche Kräfte, die auf Gelenke, Bänder, Sehnen und so weiter wirken. Und wie gesagt, je nach Gewebe dauert es dann unterschiedlich lang, wie lange diese Strukturen wieder auf ihr Ursprungsniveau oder sogar ein bisschen besser im besten Falle hergestellt sind. Und während des Trainings degradieren diese Strukturen halt erstmal. Also wir zerstören erstmal ein Stück weit was an unserem Körper. Und wenn wir dann nicht genügend Erholung bekommen, in welcher Form und so weiter, da sprechen wir dann ja gleich nochmal drüber, dann werden die Strukturen schlechter und nicht besser. Und das ist halt ein echtes Problem. Und dann kriegen wir auch langfristig irgendwelche Probleme.
Ja, man weiß ja auch, dass sich zum Beispiel Sehnen und so, dass die ja super lange brauchen für die Anpassung, ne? Also das ist ja vielleicht auch schon mal an der Stelle dann was man im Hinterkopf behalten sollte. Das sind so Änderungen, die man im Körper gar nicht sieht. Also so, das geht ja hinaus über den normalen Muskelkater, ne? Das sind ja auch Sachen, die wir nicht so eindeutig spüren, ob die jetzt sich angepasst haben oder nicht im nächsten Training, ne?
Definitiv. Und das Gefährliche ist ja dann auch, dass du das eben nicht von Training zu Training unbedingt merkst. Also bei einem Muskel, ja, da merkst du das leicht mal, okay, den habe ich mir jetzt gezerrt oder Schlimmeres vielleicht auch mal. Aber das kennen wahrscheinlich die meisten, zumindest so ein Gefühl von so Muskelzerrung oder Muskelkater oder sowas. Aber gerade bei sowas wie Sehnen oder Knochen, die Quittung kriegst du nicht, also meistens nicht sofort, sondern das macht sich dann eben über die Wochen oder Monate bemerkbar. Und da sage ich dann ja auch immer gerne so, ja, nur weil du einmal 10 Kilometer laufen konntest, heißt das nicht, dass du es wieder tun solltest.
Ja.
Und schon gar nicht direkt am nächsten Tag.
Ja. Merkst du das dann auch im Coaching, dass manchmal Leute, also wenn, oder vielleicht vorher, was sie dir erzählen, hoffentlich machen sie es nicht im Coaching mit dir falsch, aber so manchmal hat man ja Leute, die vielleicht erstmal lernen müssen, es am eigenen Leib. Aber beobachtest du das manchmal, dass Leute die Rechnung für fehlende Ruhetage dann erst viel später bekommen, oder macht sich sowas schon doch recht schnell dann bemerkbar? Was sind so die ersten vielleicht Anzeichen oder Risiken?
Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Also es gibt ja auch Menschen, die kommen dauerhaft super damit weg, muss man auch ehrlich sagen. Also es gibt einfach Leute, die haben total Glück oder einfach auch eine andere Schmerzwahrnehmung. Das kann auch sein, das weiß man ja gar nicht so genau. Aber es begeht mit mir durchaus häufiger, dass das eben erst nach ein paar Wochen oder sogar Monaten sich zeigt. Oder dass auch so diese ersten Anzeichen ignoriert werden. Und das ist natürlich auch da immer ein schmaler Grat. Denn natürlich kann hier und da mal was ziepen. Also ich meine, wir sind alle LäuferInnen und ich habe permanent irgendwo irgendwas, was vielleicht mal so auf einer 1 bis 2 von 10 wehtut oder wehtut. Also ne, wenn man jetzt auf einer Schmerzskala spricht, 1 bis 2 von 10 ist ja wirklich fast nichts. Und da ist einfach immer mal irgendwas, was da so...
kennt man.
Ja, genau. Und dann geht's wieder weg und dann ist irgendwas anderes und so. Und solange das dann so ist, ja, es geht wieder weg und es wird nicht schlimmer, ist ja auch alles fein und dann darf man das ja auch hinnehmen. Also ich meine, gerade bei sowas wie Marathons, Ultra oder einfach krassen Leistungen, also kein Wunder, dass man vielleicht mal was spürt. Aber wenn das wirklich was ist, was immer an der gleichen Stelle auftritt, was vielleicht stärker wird, was nach und nach sich so reincreept und so immer ein bisschen so, jetzt war das doch ein bisschen mehr oder so immer mal so ein krasses Stechen oder sowas. Das sind dann so Dinge, die viele Menschen dann doch zu lange ignorieren und nicht diesen Absprung schaffen von, ja, okay, jetzt ist der Punkt, da nehme ich es ernst. Und ich gebe dann immer ganz gerne mit, so, okay, wenn es wirklich über mehrere Einheiten besteht, dann ernst nehmen. Oder wenn es eine 3 bis 4 von 10 in der Schmerzskala überschreitet, dann auch definitiv ernst nehmen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Szenarien, die wir jetzt nicht alle aufzählen können, aber so, so als ersten Wurf quasi.
Ja, ja. Und das wären dann ja auch Dinge, die man direkt in Form von, also an sich ankündigenden Verletzungen sehen würde, ne? Andere Sachen wären ja auch vielleicht sowas wie einfach generelle, also so ein Abnehmen der generellen Belastbarkeit im Alltag, ne? Also, dass man vielleicht mehr müde ist. Immunsystem und so wird ja sicherlich auch davon beeinflusst.
Ja, ja, ne? Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, oder natürlich auch so ganz, ganz banale Dinge wie das alltägliche Energielevel oder der Schlaf. Manchmal auch sowas bei weiblichen Athletinnen sowas wie Zyklus, dass der irgendwie gestört ist. Obwohl es ja auch bei Männern durchaus auch mal Probleme geben kann, dann die, glaube ich, ungefähr nie besprochen werden, aber das gibt es ja genauso. Und das sind dann halt alles auch so subtilere Warnzeichen, wo man vielleicht auch gar nicht im ersten Moment denkt, ah, okay, das liegt jetzt an zu wenig Erholung. Und auch da ist natürlich dann auch immer so ein bisschen die Frage, ist es wirklich dann nur zu wenig Erholung oder ist es vielleicht auch eine schlechte Versorgung oder eine Mischung? Aber ja, es gibt viele so ganz subtile Anzeichen. Und auch wenn du mit sowas dann zum Arzt oder zur Ärztin gingest, ist es wahrscheinlich auch oft so, dass die gar nicht auf den Sport kommen, weil das dann eben nicht, das ist nicht so typisch sozusagen, dass man jetzt sagt, ah ja, klar, also es ist vielleicht halt einfach zu viel, was du deinem Körper gerade zumutest.
Ja, da habe ich auch so den Eindruck, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht auch beim Sportarzt oder bei der Sportärztin ist, dass Ärztinnen dann auch gar nicht davon ausgehen, dass man im Hobbybereich vielleicht so krasse Umfänge macht. Ne? Also wie viel manche ambitionierte HobbyläuferInnen laufen, das kommt vielleicht nicht so rüber, wenn man sagt, ja, ich laufe gern oder ich mache schon auch Freizeitsport. Und da ist dann auch klar, dass vielleicht Ärztinnen dann nicht sofort auf den Trichter kommen. Aber ja, wie du sagst, vielleicht ist es bei uns sogar wichtiger denn je, weil wir noch die Zusatzbelastung haben, die halt zu noch mehr Stress im Alltag führt, ne? Mit Job, Beruf, Kinder, alles drumherum und dann noch der Sport stresst ja auch mental.
Ja, und da ist eben auch immer so ein Ding, was ich immer gerne auch zu meinen Coaches sage, ist einfach Stress ist Stress. Und es ist erstmal egal, ob das, also der Trainingsstressor ist auch ein Stress. Also dieser Reiz, den wir da setzen, das ist auch ein Stress. Und natürlich ist nicht jede Trainingseinheit gleichermaßen Stress. Also der easy 5 Kilometer Recovery Run ist im Prinzip kaum bis wenig Stress. Aber grundsätzlich sind es halt auch Stressreize. Und wenn dann noch ganz viel Lebensstress dazukommt und das beides aufeinander prallt, irgendwo ist dann einfach die Grenze erreicht dessen, wovon du dich erholen kannst.
Ja, total. Deshalb umso wichtiger, dass wir sie machen, weil wir müssen sie so oder so machen, haben wir jetzt schon rausgehört. Aber vielleicht, bevor wir da tiefer einsteigen in auch die verschiedenen, also wie man einen Ruhetag unterschiedlich gestalten kann, würdest du sagen, dass Ruhetage, egal ob in Wettkampfvorbereitung oder in der Offseason, denselben Stellenwert haben? Oder sind sie vielleicht sogar in der Wettkampfvorbereitung noch wichtiger? Weil ich glaube, wenn man jetzt einen Läufer oder eine Läuferin fragen würde, würde die Person wahrscheinlich lieber in der Wettkampfvorbereitung Ruhetage sogar rausstreichen als jetzt, wo es so ein bisschen, ne, alles geht so, alles klingt so ein bisschen ab. Jetzt hat man erstmal keine Ziele vielleicht in den nächsten Wochen vor Augen. Aber das ist wahrscheinlich ein Trugschluss, oder?
Ja, gerade in der Wettkampfvorbereitung ist natürlich super wichtig, weil wir setzen ja normalerweise in der Wettkampfvorbereitung besonders intensive und krasse Reize. Und da wird es natürlich einfach, also gerade wenn wir uns so auf diesem schmalen Grat bewegen, das Maximum rauszukitzeln und uns immer an dieser Grenze bewegen dessen, was geht eben gerade noch, bevor es zu viel ist, dann ist es umso wichtiger, dass das auch wieder ausgeglichen wird durch eben sehr lockere Tage oder Ruhetage. Und in der Offseason, ja, also ich würde auf gar keinen Fall jetzt dazu plädieren, hey, in der Offseason brauchst du keine Ruhetage oder sowas. Ja. Das würde ich gar keinen Fall sagen. Aber natürlich, wenn jetzt einfach, also wenn du jetzt in der Offseason nur noch Easy-Läufe machst zum Beispiel und die auch kürzer sind als normal, dann kannst du vielleicht ein bisschen mehr am Stück wegstecken, als wenn du halt irgendwie montags ein Schwellentraining, mittwochs ein Intervalltraining und samstag einen Longrun mit Race-Pace Abschnitten machst und dazwischen vielleicht noch ein, zwei kürzere, lockere Läufe oder sowas. Das ist natürlich einfach eine ganz andere Belastung.
Ja. Ja, vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, jetzt in der Offseason sich mehr auch damit zu befassen und eher ranzutasten, um dann nachher, ne, sobald es dann im Frühjahr vielleicht wieder losgeht mit der Halbmarathonsaison, besser ausgerüstet zu sein und sich nicht dann erst damit befassen zu müssen, wie vielleicht Rest-Days richtig gut gehen. Weil, wie du schon angesprochen hast, nicht jede Person nutzt den Rest-Day dann auch wirklich als Rest-Day, sondern packt da dann vielleicht einfach nur eine andere Art von Training drauf. Ist mir auf jeden Fall in der Vergangenheit auch schon passiert, darüber sprechen wir vielleicht auch noch im Laufe der Folge. Aber ja, es ist nicht so ganz leicht, finde ich, als Laie einen Rest-Day jetzt so zu gestalten, wie es vielleicht auch intuitiv einem einfällt, ohne vielleicht auch Coach an der eigenen Seite. Weil wir wissen vielleicht, es gibt aktiv und passiv, aber was das jetzt genau bedeutet, weiß man vielleicht auch nicht genau. Nimm uns da vielleicht erstmal mit, wie bestimmt man denn erstmal vielleicht, wie viele Rest-Days man braucht, kann man natürlich auch nicht ganz allgemein fassen, das weiß ich. Und dann vielleicht auch, ob aktive oder passive Regeneration das Richtige ist.
Ja, also was so diese Anzahl und sowas angeht, es ist wahnsinnig schwer, hier klare Werte erst recht für alle mitzugeben, weil das fängt ja schon damit an, natürlich handhabe ich Rest-Days anders für eine Person, die beispielsweise 80 Wochenkilometer läuft, viermal Krafttraining macht, dann davon auch, also von den Wochenkilometern auch noch einmal Schwelle, einmal Intervalle, einmal einen Longrun und so weiter handhabt, da habe ich ein anderes Management als bei einer Person, bei der ich weiß, okay, die geht dreimal die Woche 30 Minuten laufen. Das sind unterschiedliche Ausgangspunkte und die erfordern vielleicht auch ein unterschiedliches Management. So ganz grundsätzlich habe ich für mich und meine Philosophie so in den letzten Jahren etabliert, 1 bis 2 Rest-Days pro Woche, damit macht erstmal so gut wie niemand was verkehrt. Das bedeutet auch nicht, dass du an diesen 1 bis 2 Rest-Days ausschließlich rumliegen musst. Also du darfst dich schon auch etwas bewegen. Und wie viel Bewegung dann angemessen ist oder wo es dann vielleicht auch schon wieder ein zu großer Trainingsreiz wird, das ist dann eben super individuell. Also ich gehe zum Beispiel an meinen Rest-Days immer auch ordentlich spazieren. Ich habe nur mal 2 Hunde, die wollen raus. Stimmt. Und es tut mir super gut. Und ich mache halt sowieso unter der Woche viele tausende Schritte pro Tag, weil das eben mein Alltag ist. Das ist dann was anderes, als wenn eine Person vielleicht sonst eher sehr inaktiv ist und eben, weiß ich nicht, 3-mal eine halbe Stunde laufen geht. Für die ist dann vielleicht 1-2 Stunden spazieren gehen schon ein viel größerer Reiz und das können wir dann nicht so richtig als Rest Day verbuchen. Also man muss es immer auch so ein Stück weit relativ zu dem sehen, was du gewohnt bist und was dein Pensum ist. Und was für dich eben noch als Training gilt oder nur als Bewegung. Trotz allem sehe ich bei LäuferInnen die größere Gefahr darin, dass diese Rest-Days überstrapaziert werden und eben nicht wirklich Ruhe bieten. Also wenn du an deinem Rest-Day von morgens bis abends auf den Beinen bist, rumrennst, dies tust, jenes tust, noch, naja, der 5 Kilometer Recovery-Run, wir kennen ihn, und vielleicht noch 2 Stunden easy radeln.
Oh Gott,
also ja, da begeht man wirklich die wildesten Dinge, und ich meine das auch überhaupt gar nicht vorwurfsvoll oder überheblich oder sowas, sondern es basiert ja auch auf eben diesen ganzen Dingen, die uns regelmäßig begegnen auf Social Media und auf der Unwissenheit einfach. Und wenn vielleicht auch immer wieder große Accounts von sehr erfahrenen LäuferInnen, die seit 20 Jahren laufen, sagen, hey, heute habe ich nur eine easy 2 Stunden Radtour gemacht, ja, und sonst war ja Ruhetag. Okay, kann ja sogar für diese Person zutreffen, möchte ich nicht drüber urteilen. Aber für die allermeisten ist das dann nicht easy Rest Day. Ja. So. Und ja, du hast dann eine Pause von dem Impact, also von dem High Impact durchs Laufen, diese Stöße mit jedem Schritt. Aber insgesamt auf deinen Körper gesehen ist es ja trotzdem ein Reiz.
Ja.
Und deswegen ist es so, also wie gesagt, mit 1 bis 2 Rest-Days pro Woche macht man, glaube ich, in den allermeisten Fällen erstmal nichts falsch. Manchmal kann es auch sein, dass es ein bisschen mehr erfordert. Manchmal kann es auch sein, dass vielleicht auch weniger realistisch ist, wenn du eben eine sehr gute Trainingsstruktur hast, in der sich eben ganz klar harte Tage und sehr lockere Tage abwechseln. Und dann, ja, wie gesagt, dann ist es ja eben auch diese Definitionsfrage, was ist eigentlich der Rest Day?
Total.
Ist es ein Rest Day, wenn ich eine halbe Stunde zur Arbeit radel oder nicht?
Ja. Sehr, sehr diffus halt auch an der Stelle. Deswegen, glaube ich, kommt es dann ja auch zu so viel Verwirrung, weil ich glaube, die meisten von uns behandeln ihre Rest Days jetzt nicht wie einen reinen Couchtag, sondern erledigen dann vielleicht andere Sachen oder, ja, wie du sagst, spazieren sehr viel, und das kann ja dann auch je nach Länge auch ein Reiz sein, wie du gesagt hast. Ich glaube, das ist den meisten vielleicht auch nicht bewusst. Gerade auch AnfängerInnen profitieren von Spaziergängen ja auch extrem, weil das ja auch wirklich ein eigener Reiz sein kann und gar nicht bedeutet, dass man da jetzt einen chilligen Tag hatte damit,
sondern
vielleicht sogar mehr Schritte geschafft hat als sonst.
Ja.
Deshalb, also okay, erstmal muss man wahrscheinlich dann festhalten, es ist hochindividuell.
Ja.
Das, glaube ich, können wir an der Stelle schon mal sagen. Lass uns gerne mal die aktive Recovery uns genauer angucken, weil es da, glaube ich, ja auch dann ja zu am meisten Fragezeichen vielleicht kommt. Was bedeutet aktive Regeneration eigentlich? Ab wann ist es aktiv? Was ist vielleicht noch passiv? Wie kann man das vielleicht trotzdem grob auch als Coach, wenn du jetzt jemanden in den Trainingsplan schreiben würdest, wie würdest du den Leuten das erklären?
Also die aktive Recovery, das sind im Prinzip, das ist ein wirklich schweres Wort, ich werde mich da jetzt richtig oft verhaspeln, aber gut, vielleicht sage ich einfach Regenerationsschatz.
Ja.
Die aktive Regeneration ist im Prinzip all das, was du körperlich machst, aber ohne einen Trainingsreiz zu setzen. Also wenn wir jetzt an dieses 5-Zonen-Modell zum Beispiel denken, also 1, 2, 3, 4, 5, wovon ja auch dann Zone 2 in aller Munde ist, hat wahrscheinlich fast jede und jeder schon mal hier gehört. Das müssen wir jetzt nicht im Detail aufdröseln, denke ich. Und das wären dann so Aktivitäten in Zone 1, die eben keinen extra großen Reiz setzen, die eben von so einer Natur sind, wie beispielsweise vielleicht Spaziergänge, vielleicht auch so ein bisschen dehnen, mobilisieren. Alternative Sportarten könnten technisch gesehen auch in die Active Recovery fallen, also sowas wie Radeln, Schwimmen und so weiter. Hier aber im Hinterkopf behalten, also wenn du nie radelst und dann plötzlich für die Active Recovery anfängst zu radeln, macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn, weil das halt ein neuer Reiz ist erstmal. Wenn du das aber regelmäßig tust, dann kannst du vielleicht auch irgendwann regenerativ ein bisschen radeln. Also, und genauso wie du das ja auch eben gesagt hast mit dem Spazierengehen.
Ja.
Und sowas wie Krafttraining ist keine Recovery. Vielleicht nochmal als Hinweis.
Ja.
Und ja, das mit dem Laufen als Recovery, okay, technisch gesehen könntest du sehr regenerativ laufen. In der Umsetzung rate ich eher davon ab. Es ist halt, also, weil es neigen dann doch die meisten dazu, dass es neben nicht so Recovery wird. Ein bisschen eigentlich wie auch, also Zone 2 Training fällt den meisten schon sehr schwer, da wirklich easy zu bleiben. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen noch lockerer werden, wird es einfach sehr schwer. Und wenn man dann sagt, okay, wir wollen sowieso die Wochenkilometer erhöhen, ja, dann kann man das vielleicht auch durch so einen ganz easy Run machen, aber dann ist es auch nicht mehr Sinn der Sache von aktiver Regeneration. Also das ist für mich immer echt so ein Grenzfall, bei dem ich, mit dem ich mich sehr schwer tue, auch wenn ich weiß, dass es existiert und dass Menschen das gerne so handhaben und auch handhaben wollen.
Ja, ja, okay, also man müsste dann festhalten, Zone 1 wäre aber auch wirklich maximal der regenerative Lauf. Ne? Zone 2, da sind wir schon eigentlich in einem Trainingsreiz bei den meisten Leuten.
Und genau, vielleicht noch so die ganz untere Zone 2. Ja. Ah, kommt ja auch drauf an, wie du die bestimmt hast und so weiter.
Voll.
Aber ja, so wirklich, wirklich easy, 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 super entspannt, kein Ermüdungsreiz, kein einfach nichts, was dich in irgendeiner Form wirklich fordert.
Ja. Und dazu müsste man ja auch erstmal seine Zonen kennen, ne? Weil das Ding ist ja dann, dass Leute vielleicht unter einem Easy Run vom Gefühl her was ganz anderes verstehen, als die Pace eigentlich vielleicht sagen würde oder der Puls. Ja. Also da sollte man dann auch wirklich mit Plan rangehen und nicht rein nach Gefühl diesen Easy Run durchführen, weil easy kann sich an dem Tag trotzdem viel anfühlen. Vielleicht fühlt man sich ausgeruht. Vielleicht fällt einem das schnelle Laufen auch leicht, aber es heißt nicht, dass es dadurch ein Easy Run ist.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch immer, also da muss man dann wirklich reingehen. Also man kann durchaus auch nach Gefühl trainieren, aber auch da zeigt die Erfahrung, dass das, wenn du das alleine machst, darfst du immer noch eine Menge abziehen von deinem Gefühl.
Ja, voll, ja. Das finde ich, stellt man dann auch immer fest, dass man da ein bisschen daneben liegt und sich da dann lieber wirklich an den Daten orientieren sollte. Ja. Okay, und was halt andere Sportarten angeht, fasse ich nochmal zusammen, sollte es eine Sportart sein, die einem so schon leicht fällt. Man kann nicht mit dem Radeln zum Beispiel anfangen und das dann als Regeneration bezeichnen, sondern es sollte was sein, was man eh schon regelmäßig macht. Ne?
Genau, also ich gehe zum Beispiel oft am Rest Day ausreiten. Und Reiten ist was, das mache ich seit, vielen Jahren, 25 Jahre, mit ein bisschen Unterbrechung. Aber so insgesamt, vor 25 Jahren saß ich das erste Mal auf dem Pferd. Und das ist wirklich was, das strengt mich nicht mehr an als ein Spaziergang zum Beispiel. Wäre wahrscheinlich was anderes, wenn ich jetzt da irgendwie ein Springreittraining oder sowas machen würde, weil das habe ich noch nie gemacht und das ist auch sehr intensiv oder es gibt da ja auch intensivere Sachen, aber so ein entspannter Ausritt ist dann für mich halt nichts, was irgendwie meine Recovery stört.
Ja.
Und wenn du dich jetzt, also ich vermute, dass du noch nicht so viel auf dem Pferd gesessen hast.
Nein.
Also war jetzt einfach nur eine Annahme, hätte ja auch sein können, dass du mir jetzt erzählst, so, hey, ich habe übrigens noch eine andere Karriere als Springreiter.
Ich bin deutscher Meister, ja.
Ich würde es dir glauben.
Danke.
Aber wenn du dich jetzt am Sonntag auf dem Pferd sitzt und 2 Stunden reitest, dann wirst du das merken im Anschluss und wirst wahrscheinlich nicht denken, ach wow, Mensch, das war ein richtig guter Rest-Day.
Ja. Ich würde auch gerne auf das Krafttraining zu sprechen kommen, weil du es gerade schon angesprochen hast. Ich muss sagen, shame on me, aber das war auf jeden Fall ein Fehler, den ich früher gemacht habe. Ich dachte halt, Rest-Days vom Laufen mache ich ja dann kann ich ja einfach hartes Krafttraining machen. Und dann habe ich mich immer gewundert, dass ich quasi am nächsten Lauftag gar nicht ausgeruht war und halt auch von der Leistung her stagniert bin. Also ich habe es schon irgendwie geschafft, aber ich habe mich halt nicht frisch gefühlt in meinen Läufen, bis irgendwann mal irgendwie, also ich weiß auch nicht, recht spät dann der Aha-Moment kam, dass es daran liegt, dass ich wahrscheinlich einfach da den Trainingsplan nicht so gut strukturiert habe und nicht einfach Laufeinheit, hartes Krafttraining und danach Intervalltraining oder so machen kann. Das ergibt zumindest für meinen Körper keinen Sinn. Vielleicht funktioniert es für andere Leute, bei mir war es jetzt nicht so. Wie würdest du sagen, also du hast jetzt eigentlich gesagt, nein, Krafttraining hat eigentlich am Rest Day nichts verloren. Gibt es leichte Formen von Krafttraining, die man machen könnte? Oder wie würdest du das strukturieren in so einen Plan, dass es eben nicht auf die Rest Days fällt?
Also grundsätzlich ist es schon, es gibt eine Einschränkung und das ist zum Beispiel Oberkörpertraining. Und auch beim Oberkörpertraining gibt es natürlich nochmal verschiedene Ausprägungen. Also gerade wenn du jetzt irgendwie eine sehr leichte Routine mit primär Bizeps, Trizeps machst, also das kannst du meinetwegen sehr gerne auch am Rest Day machen. Da habe ich gar keine Beschwerden mit. könnte noch schwieriger werden, wenn du jetzt wirklich so Richtung Ultra trainierst mit Stöcken und viel Gewicht und sowas. Dann, weil da kann es schon sein, dass du auch einfach auf deine Oberkörperkraft ein bisschen mehr angewiesen bist. Aber ich denke mal, das trifft jetzt nicht auf die allermeisten und auch nicht auf die allermeisten Trainingsphasen hierzu. Deswegen, also so Oberkörpertraining kann man auch an einem Tag machen, an dem vielleicht eigentlich eher ein bisschen mehr Ruhe angedacht wäre. Alles, was dann eher so Krafttraining für den ganzen Körper oder die Beine angeht, würde ich empfehlen, tendenziell eher zu kombinieren mit sowieso schon härteren Trainingstagen. Das kann dann manchmal auch wirklich ziemlich hart werden, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich mache Intervalle und Krafttraining an einem Tag oder ich mache Schwellentraining oder sowas zusammen mit dem Krafttraining an einem Tag. Das kann dann relativ intensiv werden, aber dadurch kannst du dann so ein bisschen mehr die Stressoren bündeln quasi.
Ja.
Und da gibt es natürlich dann auch noch viele, viele Wege dazwischen, was sich dann auch wieder danach richtet, je nachdem, wie viele intensive Tage du hast. Also wenn du jetzt ein Intervalltraining pro Woche hast und ein Beintraining, dann ist es ja auch gar kein Problem zu sagen, zum Beispiel, ich mache dienstags Intervalle und Donnerstag oder Freitag mein Beintraining und habe dazwischen vielleicht sogar noch am Mittwoch oder Donnerstag einen Ruhetag oder zumindest einen super, super easy Tag. Das ist ja auch kein Problem, das kann man dann machen. Aber natürlich, je mehr intensive Einheiten pro Woche du hast, umso kritischer wird dann auch die Planung, wie du welche Einheiten kombinierst und dass du dann eben trotzdem noch Regenerationstage kriegst und nicht einfach nur dann irgendwann womöglich in so einem Kreislauf landest, wie du das beschrieben hast, dass du im Prinzip dann jeden Tag so moderat trainierst, weil du schaffst das dann nicht mehr, wirklich harte Reize zu setzen, weil du einfach zu erschöpft bist. Aber es ist auch alles nicht easy genug, als dass du regenerieren kannst. Genau. Und dann bist du in so einem richtig blöden Niemandsland.
Ja, ich glaube, das passiert auch vielen Leuten gerade am Anfang. Weil man ja irgendwie, man will sich immer so ein bisschen auspowern. Man will halt eigentlich nicht sich frisch nach einer Einheit fühlen, weil sich das falsch anfühlt. Ja. Aber manchmal ist das genau das Richtige, damit man dann halt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wieder einen härteren Reiz setzt. Kann.
Genau, ja.
Absolut. Okay, vielleicht auch noch mal eine Frage, wo packe ich mir meine Rest-Days denn innerhalb einer Woche dann am besten rein? Also wenn man von zwei spricht, packe ich die dann zum Beispiel also in die Mitte der Woche und dann am Ende nochmal? Wie viel Zeit, vielleicht wie viele Trainingstage sollten dann immer so dazwischen liegen? Kann man das irgendwie, kann man den Leuten da überhaupt so einen Guide geben oder sollte es halt passen in den Alltag?
Es muss vor allem in dein Leben passen. Also ich glaube, das ist das Entscheidendste. Es muss zu deinem Leben passen. Und wenn es nicht, also ich sage auch immer so ein bisschen better done than perfect, weil du wirst wahrscheinlich mit deinem Alltag nicht die perfekte Trainingsroutine hinbekommen einfach. Da wird immer irgendwas sein, was nicht so vorhersehbar ist oder was einfach nicht so ideal läuft. Und das ist okay. Ich würde tendenziell halt mehr darüber nachdenken, wo setze ich meine wirklich harten Einheiten hin, dass die nicht alle am Stück sind. Also es gibt ja auch Menschen, die müssen zum Beispiel eher mehr Freitag, Samstag, Sonntag trainieren, weil sie das unter der Woche nicht anders hinbekommen. Das ist auch okay, du kannst Freitag, Samstag, Sonntag ja was machen, aber dann vielleicht nicht alle drei Tage ein Doppeltraining mit Kraft und Schwelle und Intervall und ein Long Run, so, weil dann einfach die Reize zu krass aufeinander folgen und du wahrscheinlich auch spätestens am zweiten oder dritten Tag gar nicht mehr die Power hast, was zu geben. Und ich finde Ruhetage gut, wirklich nach intensiveren Reizen. Also ich persönlich mache meinen Ruhetag immer am Ende der Woche sozusagen, nach dem Long Run. Weil nach dem Long Run auch so das Krafttraining so ein bisschen suboptimal ist, weil ich sowieso zu vorermüdet bin und so weiter. Und für mich ist das eine super Variante. Und den Long Run kann ich auch toll noch vorermüdet machen. Das intensiviert nur den Trainingsreiz, den ich sowieso mit dem Long Run ersetzen möchte. Und womöglich kann ich mir noch ein paar Kilometer sparen für den gleichen Effekt quasi. Stimmt. Einfach durch diese Vorermüdung. Ja. Während dann zum Beispiel ich sowas wie ein Intervalltraining will ich halt frisch angehen oder ein hartes Krafttraining für die Beine möchte ich möglichst frisch angehen und dann versuche ich den Tag zuvor eben eher locker zu gestalten oder wirklich einen Ruhetag zu machen.
Und du hast ja auch gerade gesagt, dann wäre es eine Möglichkeit, Intervalltraining und Kraft zum Beispiel an einen Tag zu legen. Würdest du dann eine der beiden Einheiten präferiert als erstes machen?
Also da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Wenn du kannst, dann teile sie auf morgens und abends oder morgens und nachmittags, dass so 6 Stunden dazwischen liegen. Ja. Das wäre so das auch wieder das Optimum. Wenn es nicht anders geht, dann würde ich in den meisten Fällen eher zuerst das Krafttraining machen und dann die Intervalle. Aber es kann auch Ausnahmen geben. Es kann auch sein, dass ich sage, mach erst die Intervalle zum Beispiel, weil du wirklich so ein hohes Tempo da anstreben willst, dass du das nicht mehr schaffst nach dem Krafttraining, weil du hast einfach dann eine gewisse Vorermüdung. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie eine gewisse Zielpace erreichen willst, die für dich noch sehr hoch und sehr anspruchsvoll ist, dann schaffst du es vielleicht nicht mehr mit der Vorermüdung in den Beinen und dann könnte es andersrum auch sinnvoll sein.
Ja, genau. Ja. Ja, man hört das ja immer wieder, dass man lieber 2 Einheiten dann an einen Tag packt und dann dafür, also wenn sie zusammen passen, ne, wenn es Sinn ergibt, zum Beispiel jetzt mit Kraft und Intervallen, dass man dann lieber den Rest-Day danach komplett hat, anstatt dass man an beiden Tagen so ein bisschen was macht. Ist es dann auch wirklich so, dass wir besser regenerieren, wenn wir, weiß ich nicht, 24 Stunden oder so zum Chillen, nenne ich es jetzt mal, haben, wenn wir es denn wirklich relativ relaxed angehen?
Das ist eine gute Frage und für einige Strukturen scheint das tatsächlich so zu sein oder auch für einige Systeme, also auch gerade so zum Beispiel das Nervensystem braucht relativ lange um sich oder mehr als 24 Stunden, um sich wieder zu normalisieren und ja auch so strukturelle Anpassungen so in Sehnen und in Muskeln und so, die brauchen ja auch mehr als jetzt nur 24 Stunden, aber da ist auch das jetzt wirklich auch so diese Frage, so 100% kann ich es dir nicht beantworten.
Ja.
Also mein Gefühl ist ja, aber ich bin gespannt, ob es dazu nochmal irgendwann wirklich qualitative Studien und so gibt.
Das wäre sehr erfreulich, ja.
Aber es ist halt auch schwer, weil es gibt eben noch so viele verschiedene Szenarien. Also,
total.
Wo willst du anfangen und wo willst du aufhören?
Ja, auf das Belastungsmanagement werden wir ja gleich noch ein bisschen mehr eingehen, um da vielleicht dann trotzdem nochmal so Leuten an die Hand zu geben, Marker, an denen sie sich vielleicht orientieren können, wenn sie, also um herauszufinden, ob sie wieder ready sind für die nächste Einheit. Lass uns gerne aber auch noch ein bisschen mehr über aktive Recovery sprechen, weil du hast jetzt auch Mobility schon erwähnt. Das wäre eine Sache, die wir vielleicht in der aktiven Regeneration, also dass wir da ganz gut unterkriegen.
Ja.
Kannst du uns da vielleicht auch mal so Praxisbeispiele geben, wie man Mobility trainieren könnte an so einem Ruhetag?
Muss ich ehrlich sagen, bin ich eine der denkbar schlechtesten Ansprechpartnerinnen für. Bei mir ist Mobility fast immer ins Krafttraining integriert.
Okay.
Weil ich eben denke, wir brauchen nicht zwangsläufig extra diese Mobility Work, wenn wir Krafttraining wirklich im vollen Bewegungsausmaß und mit Last und so weiter machen.
Mhm.
Und da spare ich mir dann sozusagen lieber die Zeit. Was nicht bedeutet, dass man nicht Mobility machen darf oder das schädlich ist oder sowas. Aber ich denke mir halt einfach, die allermeisten Leute haben sowieso zu wenig Zeit, um all die Sachen zu machen, die sie machen wollen. Und was einige meiner Coaches dann machen, ist zum Beispiel noch irgendwie so ein bisschen Yoga zusätzlich oder dass sie sich so ein bisschen rollen mit irgendwelchen Faszienrollen oder so. Der Effekt ist, also er ist wahrscheinlich überschaubar. Aber wenn es zu deinem Wohlbefinden und deiner Entspannung einfach beiträgt, hat es auf jeden Fall seine Berechtigung, obwohl ich da jetzt auch nicht empfehlen würde, massive Dehnreize zu setzen, die wirklich das Ziel haben, dein Bewegungsmaß irgendwie aggressiv zu erweitern oder sowas, weil das sind natürlich dann auch wieder muskuläre Reize oder Sehnenreize, je nachdem, die wir vielleicht gar nicht dann an dem Tag wollen unbedingt, weil die Strukturen Ruhe kriegen dürfen.
Ja, genau, das sagt man ja auch immer wieder, dass man ja auch nicht in den Muskelkater jetzt da exzessiv reindehnen soll, dass auch eher kontraproduktiv ist, ne?
Ja, genau. Und natürlich so ein bisschen, wie gesagt, so sanft dehnen oder so ein bisschen so mal kurz bis unter die Grenze gehen, alles fein, kein Problem, aber nicht, dass du denkst, es tut so weh, ich kann es kaum aushalten.
Ja.
Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Fallen mir generell wenig Szenarien ein, in denen ich überhaupt das empfehlen würde. Vielleicht,
stimmt.
Vielleicht noch, wenn du wirklich krasse Bewegungseinschränkungen hast, nach irgendwie, also nach meiner Schulterluxation zum Beispiel, musste ich 6 Wochen den Arm in der Schlinge halten. Nee, sogar insgesamt 10, weil 4 Wochen und dann nochmal nach der OP 6 Wochen.
Okay, krass.
Und da hatte ich super krasse Bewegungseinschränkungen und das tat wirklich. Da musste ich auch fies reingehen. So. Mhm. Aber das ist dann ein Sonderfall, sag
ja,
ich mal.
Ja, ist dann eher die Ausnahme, ja. Okay, also Mobility hat bei dir sowieso eher im Krafttraining Platz. Das heißt, das wäre jetzt nicht so eine klassische Einheit, die du deinen Coaches halt an einem Ruhetag verschreiben
genau.
würdest.
Genau, also wenn du andere TrainerInnen fragst, dann ja. haben die definitiv da coole Routinen und machen das. Oder wahrscheinlich auch, weil man ChatGPT fragen würde, wäre da ganz, ganz viel Inhalt. Ja. Aber es ist nichts, was ich jetzt wirklich so aktiv nutze ja. und regelmäßig plane.
Ja, ich würde auch persönlich sagen, wenn man jetzt zum Beispiel die Wahl hat zwischen Krafttraining und Mobility, dann auf jeden Fall das Krafttraining, mhm. weil es einen auf jeden Fall viel mehr vor Verletzungen schützt. Und mhm. Mobility dürfte dann eher, sag ich mal, leiden als das Krafttraining.
Ja, also, ja auf jeden Fall. Ist für ja. mich ganz genau das. Ja. Also wenn man sich zwischen den beiden entscheiden muss, dann bitte Krafttraining. Und ja. da kriegst du eben auch alle Effekte. Voll. Von Mobility. Mhm. Außer vielleicht den Effekt des Wohlbefindens, wenn du den einfach schön findest.
Stimmt. Das ist halt so der Punkt, wenn es darum geht, Stress zu senken, finde ich Yoga zum Beispiel super gut. So Abend-Yoga oder so liebe ich voll, weil es mich irgendwie nochmal runterbringt. Und wenn das jetzt mein Ziel wäre, an einem Rest-Day auch mental runterzukommen, dann kann ich das natürlich nur empfehlen. Für all diejenigen, ja. die mit Yoga was anfangen können. Das ist ja auch nicht jeder ja. Manns Sache ja. an der Stelle. Ja. Würde Yoga dann eigentlich noch in die aktive Regeneration, wenn man jetzt so ganz langsames Yoga und Dehnen macht, reinfallen? Oder wäre das schon passive Recovery? Und falls nicht, wo beginnt passive Recovery?
Also die einzige Yoga-Form, für die ich mich wirklich begeistern kann, ist Yoga Nidra. Kennst du Yoga Nidra?
Ich glaube nur so ein bisschen.
Also man liegt und hört.
Ah, ja, ja.
Also es ist im Prinzip auch so eine Form der Meditation eher. Ja.
So ein bisschen wie Yin-Yoga?
Nee, noch meditativer. Also weil du machst, also bei Yin-Yoga nimmst du ja sogar noch verschiedene Stellungen ein. Ja. Bei Yoga Nidra glaube ich nicht. Also zumindest die ich bisher gemacht habe. Vielleicht gibt es jetzt auch YogalehrerInnen in der Zuhörerschaft, die das besser wissen.
Ja.
Aber das Yoga Nidra, was ich bisher gemacht habe, das war wirklich eher mit Vorstellungskraft und zum Beispiel so Körperreise oder auch sowas so, dass man sich bestimmte Bilder vom inneren Auge vorstellt, so okay. eine brennende Kerze oder eine Wüste oder sowas. Und das ist so das Yoga, das mag ich sehr gerne, würde ich sagen, ist definitiv passiv, weil, ja. also ich liege dann rum. und dann ist so das restliche Yoga, da gibt es ja auch super viele verschiedene Formen und ich bin leider keine Yoga-Expertin in dem Sinne. Ich würde wahrscheinlich dann sowas wie dieses Yin-Yoga, was ja eher eben du bist sehr lange in einer Position und das ist sehr ruhig und sehr, sehr sanft, ist vielleicht eher noch passive Recovery, vielleicht aber auch schon minimal aktiv, ist ein Grenzfall.
Ja.
Und so diese anderen Klassiker irgendwie so, Hatha und Vinyasa und was es da noch so gibt, sind wahrscheinlich eher schon aktivere Formen. Und wenn es wirklich ein richtig intensives Power-Yoga oder sowas ist, würde ich auch schon wieder ein bisschen aufpassen, so in welche Richtung das denn geht.
Ja, ob es nicht ein neuer Reiz ist, ne?
Ja, genau. Ja.
Okay, und passive Regeneration, ja, was fällt dann da drunter, außer liegen?
also das sind ja vor allem dann auch so Sachen so wie Massage und Sauna und Eisbad und ja, alle möglichen so Dry Needling, Akupunktur,
stimmt. Gott, sowas gibt's auch, ja.
Alle möglichen Kälte- und Wärmereize, hier, wie heißen diese Massagepistolen?
Naja.
Solche Sachen könntest du dann alles auch so als passivere Recovery betrachten und anwenden.
Ja.
Genau.
Wann würdest du eher passive und wann würdest du eher aktive Regeneration verschreiben? Verschreiben, in Anführungszeichen natürlich.
Also, es ist halt, also passive Recovery hat jetzt so erstmal keine super krasse Wirkung. Also das, was am entscheidendsten bei der Regeneration ist, ist, du überbrückst Zeit. Also egal, ob du jetzt aktive oder passive Maßnahmen machst, es ist einfach, es vergeht Zeit bis zum nächsten Trainingsreiz.
Ja.
Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man im Hinterkopf behalten muss. Es geht einfach darum, die Zeit zu überbrücken. Und wenn es dir besonders gut tut, massiert zu werden oder dich selbst mit einer Massagegun zu massieren oder wenn du super gerne ins Eisbad gehst oder sonst was, dann go for it und mach das. Wenn das für dich dann aber direkt auch so ist, ich muss das machen und abhaken, dann ist es wahrscheinlich nicht Sinn der Sache, weil das ist dann nicht mehr Recovery, wenn das auch so ein Druck wird. Und dann ist es halt auch so ein bisschen, also für Menschen, die generell vielleicht eher wenig Bewegung und eher wenig Trainingsreize haben, würde ich dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr darauf achten, dass es etwas mehr aktive Recovery in Anführungsstrichen gibt, eher um dann so ein bisschen auch zu schauen, dass wir insgesamt halt so die Richtlinien der WHO auf die Woche erreichen und ausreichend Bewegung mit reinbekommen und einfach so insgesamt das Aktivitätslevel gesteigert wird. Und wenn du jetzt wirklich eine Person bist, die einfach schon 6 Tage die Woche 2 Stunden trainiert, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, hey, dann geh auch wirklich den Restday mal richtig easy an und mach's noch ein bisschen ruhiger als sonst vielleicht.
Ja, okay. Also an der Stelle ist es dann wirklich individuell, wie viele vielleicht Bewegungsminuten man eh schon innerhalb der Woche hat, ne? In welche Richtung man dann eher den Need hat auch.
Ja, und auch wahrscheinlich spielen dann auch noch so Dinge eine Rolle, wie dein Alltag aussieht. Und also eine Person, die ganz klassisch irgendwie ein Maurer oder eine Maurerin hat einen ganz anderen Load als eine Person, so wie wir, die den ganzen Tag an unserem Büro hocken.
So Laptop sitzen, ja.
Genau. Gut, obwohl wir haben ja immerhin auch mal so ein bisschen aktive Phasen, in denen wir Content produzieren und sowas. Ja. Aber das ist natürlich ein Unterschied und da hast du wahrscheinlich auch ein anderes Bedürfnis dann an Ruhe nach so einer Woche, Arbeits- und Trainingswoche.
Ja, voll. Okay, dann lass uns gerne auch mal herausfinden, woher wir wissen, wann wir wieder bereit sind für Belastung. Weil ich meine, jetzt so der Gedanke von einem Restday ist ja ganz schön. Im Idealfall sind wir so erholt, dass wir am nächsten Tag dann einfach wieder hart trainieren können. Aber ich nehme mal an, das ist ja auch nicht immer gleich. Also wahrscheinlich dauern unterschiedliche Belastungen auch unterschiedlich lang, vom Körper, wie wir schon gelernt haben, ja, aufgenommen, verarbeitet zu werden, wieder eine Anpassung hervorzurufen und dann natürlich auch wieder zu regenerieren. Gibt es manchmal auch Fälle, wo ein Restday nicht genug ist, wo man vielleicht sogar einen zweiten ranhängen sollte? Und wenn ja, was wären da vielleicht für so Symptome, Warnzeichen oder Dinge, auf die wir achten können, um das herauszufinden?
Also es gibt ein paar Fälle, da würde ich schon proaktiv mehr als einen Restday planen. Das ist sowas wie ein wirklich harter Wettkampf zum Beispiel. Also je nach Härte und Dauer und so des Wettkampfs kann das auch mal wirklich mehrere Restdays am Stück bedeuten oder sogar fast eine Woche oder so. Also im Extremfall sozusagen oder auch genauso, wenn eine Person krank ist, dann würde ich sie nicht trainieren lassen. Oder wenn es irgendeine Verletzung gibt, die wirklich eine komplette Entlastung erfordert. Also ich bin eigentlich Fan immer von drumherum trainieren, aber vielleicht geht es ja auch mal hier und da Verletzungen. Also ich weiß nicht, wenn du dir jetzt den Hüftkopf brichst oder den Oberschenkelhals brichst oder sowas, dann gibt es halt wirklich einfach wenig Alternativen, die du machen kannst. Kannst vielleicht noch ein bisschen Oberkörpertraining machen, aber dann ist wahrscheinlich einfach viel Rest das Thema. Ja. Und es kann auch mal sein, dass du einfach nur so erschöpft bist, vielleicht auch nach einem längeren Trainingsblock oder weil du ultra viel Stress hattest oder warum auch immer. Vielleicht kämpfst du auch gerade so unterschwellig mit einem Infekt und merkst das gar nicht so richtig oder weißt das gar nicht so recht oder. Dann, oder du hast es auch mal mental. Das kann auch durchaus ein Aspekt sein, über den wir komischerweise fast noch gar nicht gesprochen haben. Weil das ist natürlich auch was, wenn du einfach mental irgendwie merkst, so, oh, seit Wochen schleppe ich mich hier von einem Training zum nächsten und das ist so hart und es kostet mich so viel Disziplin und ich habe keine Freude dabei. Vielleicht kann es dann auch unter Umständen mal gut sein, 1-2 extra Rest-Days einzulegen. Nicht immer und nicht in jedem Fall, aber in einigen Fällen eben schon.
Ja, voll. Ja, finde ich auch wichtig, so mentale Ermüdung an der Stelle anzusprechen, die dann natürlich auch dazu führt, dass man nicht alles rausholen kann an seinen Trainingseinheiten. Ja. Okay. Ja. Und was wären so vielleicht auch Parameter, die man sich an dem Restday selber angucken kann? Weil ich meine, du weißt ja, wir alle tracken sehr gerne und das ist natürlich auch immer ein bisschen schöner, als nur auf das eigene Körpergefühl zu hören, wenn man da irgendwie was in der Hand hat, worauf man vielleicht gucken kann, um zu schauen, wie gut das mit der Regeneration gerade funktioniert, also wie sehr man schon regeneriert hat. Was kann man sich da so angucken?
Also, das Wichtigste ist das Körpergefühl. Wir alle sind abhängig oder viele von uns sind abhängig von unseren Uhren und freuen uns immer über HRV, Schlafqualität, Ich glaube, bei Garmin ist es HFV, ne? Also ja. Herzfrequenz, genau. Also zumindest Herzfrequenzvariabilität, Puls, Schlafqualität und so weiter sind alles nette Werte, kann man sich auch anschauen, sind aber nicht so entscheidend wie dein Körpergefühl. Nochmal so, also auch anekdotisch, kleine Referenz, meinen letzten Halbmarathon, da bin ich wirklich eine Lebensbestzeit gelaufen, bin 3,5 Minuten schneller gelaufen als meine Zeit zuvor. Und meine Uhr hat in dem Tag gesagt, es ist ein schlechter Tag zu trainieren.
Ach ja.
Leg dich hin, tu nichts.
Ey, krass.
Und ich war so, ja, danke für nichts. Ja. Ich gehe jetzt halben Marathon laufen und mache eine Bestzeit. und das ist halt einfach sowas, also ich finde trotzdem Uhren cool und auch, die haben absolut ihre Funktion, aber wenn es jetzt darum geht zu entscheiden, ist heute ein Tag zu trainieren oder nicht, oder sollte ich heute in diesem Fall lockerer machen oder nicht, dann ist die Uhr nicht das, was entscheidet, sondern wirklich dein Körpergefühl, dein Energielevel, dein Motivationslevel, dein Schmerzlevel, Symptomlevel vielleicht, auch wenn du andere körperliche Symptome hast, also bei manchen Menschen kann das ja auch zum Beispiel im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen stehen, also wenn du da irgendwelche Flare-Ups spürst oder sowas, das gibt dir natürlich auch einen gewissen Aufschluss, oder wenn du halt mit einem ganz normalen Infekt zu tun hast, dann sagt dir das auch, okay, es ist nicht Zeit für eine Trainingseinheit. Ja. Und ein stark erhöhter Ruhepuls zum Beispiel, das würde ich auch ernst nehmen, oder eine stark erniedrigte HFV, HRV, würde ich auch ernst nehmen. Aber dann würde ich es auch immer noch in Kontext setzen mit dem, was eben gerade ist. Also beispielsweise ist mein Puls immer 5 Schläge höher, wenn ich abends zu spät noch eine Pizza gegessen habe. So, dann würde ich aber trotzdem dann würde ich aber trotzdem nicht am nächsten Tag sagen, oh Gott, ich darf heute nicht trainieren.
Infekt.
Ja, genau. Und in einem anderen Fall könnte es ja aber auch dafür sprechen, auch vielleicht habe ich einen kleinen Infekt oder vielleicht fängt mein Körper an, dagegen irgendwas zu kämpfen.
Ja.
Und da ist es dann eben total wichtig, den ganzen Kontext zu betrachten, das Körpergefühl zu beachten. Und im Zweifelsfall kann man auch etwas machen, was sehr ungewöhnlich ist und was den meisten sehr schwer fällt, halt mal antesten. Also du bewegst dich und du fühlst, tut mir Bewegung gerade eher gut oder fühlt sich Bewegung gerade echt nicht so cool an? Und das kann ja auch einen Einfluss geben darauf, wie du dich dann entscheidest.
Stimmt, das ist tatsächlich ein Impuls, ich habe es noch nie so ausprobiert. Entweder entscheide ich mich halt vorher dazu, jetzt eine Trainingseinheit zu machen oder halt nicht. Ich glaube, für die meisten fühlt es sich kontraintuitiv an, erstmal so ein paar Sprünge zu machen und zu gucken, wie sore sind die Muskeln jetzt.
Ja.
Aber spannend, dass man natürlich auch, einfach mal testen kann, ohne sich direkt zu committen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist der einzige Grund, warum ich es schaffe, 5-6 Tage die Woche zu trainieren. Ich trickse mich immer so aus. Oder was heißt austricksen? Aber ich denke oft dann auch, ich weiß auch heute zum Beispiel, wir machen jetzt diesen Podcast, nachher sind wir vielleicht um 16, 16.30 sind wir vielleicht fertig. Dann wird es langsam dunkel und ich mag es nicht, im Dunkeln zu laufen. Und ich weiß, ich werde nach diesem Arbeitstag super platt sein und denken, oh, heute wäre ein Rest Day, genau das, was ich brauche. Und dann überzeuge ich mich mit, hey, ich habe heute den ganzen Tag rumgesessen und ich kann ja mal testen, wenn sich das wirklich so schlimm anfühlt, wie ich gerade glaube, dann lasse ich es oder gehe nur eine Runde spazieren.
Ja.
Und meistens merke ich dann aber schon in den ersten 3 Minuten, ach krass, das ist genau das, was ich brauche. Es fühlt sich einfach richtig gut an.
Ja,
und
stimmt
es,
schon.
Ja. Es ist ein schmaler Trick. Grad. Ja, es ist auch ein schmaler Grad, weil das würde ich auch nicht empfehlen für einen geplanten Restday zum Beispiel. Also geplanter Restday bleibt einfach nicht verhandelbar. Ja. Mach einfach deinen Restday, wenn er geplant ist.
Ja, genau.
Aber für diese Unsicherheit.
Ja. Wie ist, weil wir gerade bei Körpergefühl sind, ist für dich das Gefühl von Muskelkater auch eine Art Parameter? Also da sind die Leute ja auch unterschiedlich. Würdest du empfehlen, wenn man noch am nächsten Tag zum Beispiel einen Muskelkater in den Beinen hat, wirklich also dann einen Restday einzulegen, vorsichtshalber, oder kann man auch drauf trainieren?
Wenn ich nie mit Muskelkater trainieren würde, dann würde ich nicht trainieren.
Okay.
aber auch das hat natürlich Grenzen und ein Ausmaß. Also wenn ich jetzt wirklich super heftigen Muskelkater in den vorderen Oberschenkeln habe, dann ist das vielleicht nicht der richtige Tag für Downhill-Training oder schwere Front-Squats oder irgendwas anderes, was halt den vorderen Oberschenkel sehr stark strapaziert. Oder genauso, wenn ich jetzt irgendwie super krasse Wadenmuskelkater habe oder sowas, dann würde ich vielleicht auch entsprechend nicht jetzt so ein krasses Tempotraining machen oder super lange laufen oder sowas, weil mir das einfach dann zu riskant wäre auf eine Art, weil eben einfach da ja auch dann eine gewisse Ermüdung drinsteckt und ich dann immer denke, ja, dann, also das könnte sich ja auch auf den Laufstil dann auswirken und vielleicht die Belastung irgendwo ungünstig hin verschieben oder eben auch einfach dann die Regeneration verzögern. Aber ich denke nicht, dass es so harte Grenzen gibt im Sinne von, oh, ein bisschen Muskelkater, ja, dann solltest du nichts tun, sondern auch da wieder so ein bisschen, okay, wie kann ich drumherum trainieren, wie kann ich weniger intensiv diesen Bereich fordern? Oder ist der Muskelkater vielleicht auch so moderat, dass sich es ignorieren kann? Das ist dann auch okay. Also wenn es wirklich ein leichter Muskelkater ist.
Ja, da wäre dann vielleicht der 5K Easy Run der richtige Moment.
Ja, ganz genau. Aber wirklich easy.
Genau, nicht zum Tempo Run werden lassen.
Keine 5K Bestzeit.
Richtig.
Auf dem Easy Run laufen vielleicht.
Ja. Aber guckst du dir persönlich deinen Puls an Rest Days? Also verfolgst du das so ein bisschen selber? Ich meine, manchen Leuten, kann ich mir vorstellen, macht das dann halt auch eher wieder Stress. Darüber haben wir ja schon mal auch geredet, glaube ich, in der Trainingstagebuchfolge, dass halt zu viel Tracken, wenn jetzt das Ziel ist, am Resttag einfach zu entspannen und den Körper machen zu lassen, das vielleicht auch kontraproduktiv sein könnte.
Ja, also jetzt, wenn ich so normale Rest-Days mache, gucke ich mir das nicht so wirklich an. Das ist für mich dann nicht so ein bedeutender Parameter. Ja. Wenn ich krank bin oder sowas, da gucke ich es mir schon an. Und wenn ich auch eher so in so einer Erholungswoche stecke oder so mich nach einem Wettkampf regeneriere oder so, da gucke ich es mir auch gerne an. Und da habe ich dann so ein bisschen den Ehrgeiz entwickelt, so wie tief wird mein Ruhepuls?
Cool, okay. Ja, auch eine Challenge.
Auch absurd auf eine Art.
Ja, witzig, ja.
Aber da ist es dann so, wie entspannt kann ich werden?
Das wäre vielleicht mal was, um die Leute zu motivieren, die immer sehr ambitioniert im Training sind, vielleicht auch mal ambitioniert am Rest-Day zu sein.
Und ja, genau, mal so doll chillen, wie weit runter kriegst du dich gechillt.
Finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, okay. Das ist schon spannend, wenn dann halt auch so dieser Trainingsstress mal für ein paar Tage wegfällt. Also irgendwann sinkt dann ja auch nochmal der Ruhepuls einfach ein Stück weit, weil du halt eben nicht den Trainingsstress hast. So.
Ja.
Gerade dann so nach einem Wettkampf oder sowas, das ist dann manchmal schon wild,
was man da
sieht.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, das so ein bisschen zu tracken, wenn man so der Typ dafür ist, um da vielleicht auch ein Gefühl zu bekommen, was es eigentlich bedeutet, wenn der Körper wirklich mal komplett ausgeruht ist. Wie tief, wie du sagst, der Ruhepuls dann eigentlich werden kann. Ja,
ja. Und ich schaue mir das schon auch immer an, so was die Uhr ausspuckt und so. Und wenn da mal was ganz Absurdes kommt, dann nehme ich das auch ernst. Aber da muss ich auch sagen, also jetzt die Male, die ich krank war, habe ich das auch, also da habe ich nicht die Uhr gebraucht, um das zu spüren. Da fand ich es dann eher noch mal krass zu sehen, dass so schwarz auf weiß. Also einmal hatte ich so eine Magen-Darm-Grippe, da hatte ich wirklich einfach, ich glaube, 30 oder 40 Schläge höher als normal in der Nacht. Krass. Das war richtig krass. Also das habe ich so noch nie erlebt vorher so bewusst.
Ja.
Oder auch Klassiker, so das erste Mal Covid war auch wild, das mit dem Puls angestellt hat.
Ja.
Aber da hätte ich jetzt auch nicht nur den Puls gebraucht, um zu wissen, heute ist nicht der Tag für ein Training.
Ja, ja, ein gutes Körpergefühl zu haben, hilft uns auf jeden Fall auf allen Seiten, glaube ich.
Ja.
Sich nicht nur auf die Uhr verlassen zu müssen, ist ganz gut.
Ja.
Vor allem auch, wenn man dann anscheinend manchmal doch Bestzeiten an einem Tag leisten kann, wenn die Uhr das nicht vorhergesehen hat.
Wenn die Uhr dich demotivieren will morgens.
Nicht mit uns.
Genau.
Ja. Dann lass uns doch gerne auch mal nochmal ganz praktisch uns angucken, wie so ein idealer Ruhetag vielleicht aussehen könnte. Gerade von Leuten, die vielleicht jetzt nicht so Anfänger-In-Level sind, sondern schon so ein bisschen ambitionierter unterwegs. Wenn du jetzt für jemanden den perfekten Ruhetag, klar, es ist individuell, haben wir ja schon gelernt, aber wenn du jetzt für jemanden den perfekten Ruhetag kuratieren dürftest, wie würdest du es machen? Würdest du da ja irgendwie nochmal Fokus vielleicht auch auf Essen und solche Sachen setzen? Das haben wir ja jetzt, ich meine, das würde nochmal den Rahmen sprengen, hier ein gesamtes Ernährungsprotokoll auszuarbeiten, aber ist ja auch ein Punkt, der natürlich mit in die Regeneration reinfließt.
Ja, also erstmal würde ich auf jeden Fall dazu raten, wenn du kannst, ausschlafen und wirklich easy peasy so viel schlafen, wie du Bock hast. Und auch im Zweifel nochmal nach, also wir sind jetzt ja wirklich in einer idealen Welt und wir wissen alle, dieses ideale Szenario werden die meisten HörerInnen nicht erleben, weil sie haben Verpflichtungen, sie haben Kinder, sie haben einen Job, sie haben irgendwas und selbst am Wochenende ist immer irgendwas los. Aber wir sind ja jetzt gerade einfach nur in der Traumwelt. Was würde ich grundsätzlich empfehlen und was wäre nice? Und es wäre halt ausschlafen, wenn du Bock hast und kannst, dann leg dich auch mittags oder nachmittags nochmal für 20, 30 Minuten hin und ruder einfach oder schlaf. Und dann ist es wirklich einfach auch, also die erste Frage, die man sich stellen kann, ist einfach, was brauche ich heute, um mich gut zu fühlen? Und das ist so eine leicht, also die geht mir leicht von der Hand, die Frage, aber die zu beantworten, ist gar nicht mal so einfach, weil wann haben wir schon mal im Alltag wirklich die Gelegenheit und die Zeit und die Kapazität, uns zu fragen, was brauchen wir eigentlich wirklich gerade? Was würde mir gerade richtig gut tun? Und für viele LäuferInnen kommt dann wahrscheinlich die Antwort, ja, laufen. Aber dann vielleicht auch mal zu überlegen, ja, was habe ich denn außer Laufen und was sind vielleicht auch die Sachen, die sonst eher zu kurz kommen? Also habe ich vielleicht irgendwelche Hobbys oder Freundschaften oder familiäre Aktivitäten oder sowas, die sonst mir eigentlich zu kurz kommen, weil ich halt viel trainiere, die ich gerne mache, ja. Nicht wieder in Verpflichtung denke, sondern die ich gerne mache,
ja.
Und die ich gerne an diesem Tag nutzen will. Gibt es vielleicht da noch irgendwelche kreativen Hobbys? Backen, kochen, basteln, malen, weiß ich nicht, stricken, all sowas. Oder eben einfach, ja, dich mit FreundInnen treffen, mit deiner Familie spazieren gehen, mit deinen Hunden spielen, weiß ich nicht, was auch immer. Und dann auch ich würde ganz bewusst da auch so ein paar, ich nenne es jetzt mal so Mindset-Tools oder sowas mit integrieren. Also ruhig auch sowas, so wie du auch meintest, so Yoga oder Meditation oder ich bin ja ein riesiger Journaling-Fan, was auch einfach gut sein kann, wenn dir das schwerfällt, diesen Ruhetag auszuhalten, weil es ist für viele LäuferInnen ein gewisser psychologischer Stress, dieser Ruhetag an sich. Und das ist halt so, es ist eigentlich so absurd in der Vorstellung, weil das Ziel ist, den Stress zu reduzieren und das macht Stress, weil dir das Laufen so fehlt. Und dann kann es eben auch sinnvoll sein, sich da nochmal ganz gezielt drum zu kümmern, wirklich auch um diesen emotional-mentalen Part und da vielleicht nochmal so bewusst ein bisschen Zeit für einzuplanen und Energie für einzuplanen, dass man da sich ein bisschen vielleicht mal konfrontiert und vielleicht mal schaut, wie kann ich mich da supporten und was gibt es eben noch in meinem Leben, wenn ich gerade nicht laufe. Ernährung auf jeden Fall ausgewogen und alles, also im Sinne von keine Verbote. Nein, du musst am Ruhetag auf gar keinen Fall Low Carb essen oder sowas. Du darfst deine Carbs essen am Ruhetag. Technisch gesehen ist es natürlich eigentlich so, wenn wir in 24-Stunden-Fenstern denken, verbrennst du am Ruhetag etwas weniger als an einem Trainingstag. Dann ist es aber in der praktischen Umsetzung haben die wenigsten ihre Ernährung so auf den Punkt genagelt, dass sie wirklich jeden Tag bedarfsgerecht alles so zuführen. Sondern es kann dann auch sein, vielleicht hast du die ganze Woche über jeden Tag ein Kaloriendefizit von 1, 200, 300 Kalorien. Und dann merkst du am Restday plötzlich, weil eben auch, also das muss gar nicht mit Intention sein, kann mit Intention sein, aber kann auch einfach nur unbewusst passieren, weil zum Beispiel Sport dein Hungergefühl beeinflusst und unterdrückt oder weil du halt einfach dann so viel trainierst, dass auch weniger Zeit ist zum Essen oder das mehr Planung erfordert. Also ich glaube, das kennt man auch. Wenn du um 16, 17 Uhr laufen gehen willst, ja, dann kannst du dir nicht alles zum Mittagessen reinzimmern, was du vielleicht an anderen Tagen dir reinzimmern könntest.
Ja.
Und das kann dann einfach dazu führen, dass sich vielleicht dann auch so über die Woche so ein bisschen so ein Energiedefizit aufbaut. Oder selbst wenn du das so machst, wie ich vielleicht möglicherweise, samstags der Long Run. Das sind dann 2-3 Stunden, in denen ich zwar meine Carbs zuführe, aber vielleicht auch nicht so unendlich viel, dann je nach Tagesform und Magen und so weiter. Und dann schaffe ich es vielleicht auch den Rest des Tages nicht so viele Kalorien zuzuführen, wie ich bräuchte. Und dann brauche ich halt am Restday mehr, weil mein Körper wird nicht um 24 Uhr nachts zurückgesetzt und sagt, ah, okay, und jetzt heute brauchen wir ja 800 weniger. Nee, sondern dann vielleicht brauche ich dann sogar an dem Tag 1000 mehr, weil ich so hungrig bin von der Woche oder so. Also deswegen, da ist es wirklich Da finde ich es super wichtig, sich nicht zu sehr daran aufzuhängen, okay, ich bin jetzt an diesem einen Tag inaktiver, sondern das eben wirklich als was sehen, auf die Woche gesehen. So. Und klar, du brauchst jetzt am Ruhetag meistens nicht unbedingt noch irgendwie ein Energiegel als Snack oder sowas.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Und ich würde eher dazu tendieren, auch am Ruhetag so grob deine Mahlzeitenstruktur beizubehalten, die du ja hoffentlich so halbwegs hast, und eher ausgewogene Mahlzeiten zu essen. Aber das heißt nicht, dass du nicht auch am Ruhetag ein Stück Kuchen essen kannst oder Pizza essen kannst oder ja, was auch immer. Also ja, bei mir ist Ruhetag immer Kuchensonntag. Süß, kein Problem. Ja, ja, es ist ja auch, es passt ja auch, weil ich habe dann weniger zu tun, weil ich mache ja keinen Sport. Also ja, backe ich einen Kuchen und natürlich esse ich den dann auch und warte nicht, bis ich am nächsten Tag wieder mehr Energie verbrenne. Also,
boah, das wäre brutal, ja.
Das, ja, aber es, also wir lachen da jetzt drüber, aber es sind ja leider wirklich Gedanken, die Menschen leider auch haben teilweise. Und ich finde eher den Gedanken sinnvoll, füg mehr hinzu an den Tagen, an denen du wirklich hart trainierst. Da bin ich so ein bisschen auch Fan von, vielleicht ganz kurz angeschnitten, nur dieses Athlete Plates Model, wo du halt wirklich so ein bisschen schaust, okay, wie ist mein Trainingspensum und wie kann ich meine Ernährung dazu ein bisschen anpassen, damit ich das decke. Aber nicht im Sinne von, was muss ich jetzt weglassen, um mir meinen Rest Day zu erlauben, sozusagen. Weil das ist ein Pfad, auf den würde ich mich ungerne begeben wollen oder irgendjemanden gehen lassen.
Ja.
Das ist dann ganz schnell auch ein ungesundes Verhalten, was schwierig werden kann.
Ja, ich finde es super wichtig, dass du den Punkt noch angesprochen hast, weil ich habe auch so das Gefühl, dass so die Angst vorm Rest Day vielleicht auch ein Stück weit daher kommt, dass Leute dann so Angst haben, irgendwie ihren so Gelüsten, sage ich jetzt mal, hilflos ausgeliefert zu sein und dann da auf der Couch zu sitzen und nicht mehr die Chips-Tüte loslassen zu können und so, ja, aber es dann nicht ausgleichen zu können durch das Laufen, weil leider ist das ja ein Glaubenssatz, den viele Leute auch haben, ich laufe, damit ich mir Süßigkeiten leisten kann, und am Rest Day ist das ja dann so, da funktioniert dann auf einmal ja auch dieser Glaubenssatz nicht mehr. Vielleicht ist deswegen auch so, so ein bisschen Schwierigkeiten damit für Leute verbunden, den Rest Day halt passieren lassen zu können, weil sie Angst haben, da dann auf einmal viel zu viele Kalorien zu sich zu nehmen und das dann halt nicht abzulaufen, nenne ich es jetzt mal. Also ich beobachte das auch,
Ja, und wenn solche Gedanken da sind, dann würde ich immer sehr dazu raten, sich professionelle Hilfe zu holen. Und das ist dann auch nichts mehr, was jetzt nur für Coaches gedacht ist, sondern auch wirklich für Fachkräfte, die sich auch darauf spezialisiert haben. Also sei es jetzt psychologische oder wirklich so Diätassistentinnen, Ökotrophologinnen, da gibt es ja auch Spezialisierungen auf solche Themen, weil das ist dann wirklich einfach ein großes Warnzeichen, und das sollte so nicht bleiben. Also was heißt das sollte? Also ich wünsche es niemandem, dass das so bleibt, weil das eben auch eine krasse Belastung wird und das kann ja auch dann ein richtig unangenehmer und belastender Teufelskreis werden. Also gerade auch, wenn das dann so, okay, ich verdiene mir mein Essen oder ich habe hier Heißhungerattacken, die ich dann kompensiere durch Sport oder sowas und deswegen kann ich keine Rest Days machen. Das ist auf so vielen Ebenen dann einfach ein unfassbarer Leidensdruck das. Dann bitte unbedingt Hilfe holen. Und
finde ich auch wichtig, dass wir es hier nochmal in der Deutlichkeit gesagt haben. Sind nochmal ganz ernst geworden am Ende der Folge, aber es ist auch wichtig, an der Stelle zu erwähnen. Deshalb finde ich gut, dass wir da noch einen Schlenker in die Richtung gemacht haben. Was das Thema Ernährung angeht, da ist natürlich ein bodenloses Fass. Da könnte man jetzt noch ewig drüber sprechen, aber schon mal wichtig für die Leute auch als Fazit mitzunehmen. Rest Days bedeutet nicht, dass man jetzt seine Ernährungsstrategie anpassen muss. Klar, Energiegel, da wird man aber wahrscheinlich auch keinen Bock drauf haben, wenn man da irgendwie den ganzen Tag chillt, so geil schmeckt es dann auch nicht. Ne? Aber
dann hast du die bis halt falsch
genutzt. Na gut. Vielleicht nimmt man da einen anderen Snack dann.
Ja, auf jeden Fall. Und auch natürlich, wenn du halt weniger Hunger hast, also du musst dir dann auch nicht Unmengen reinstopfen.
Auch
und es kann natürlich auch sein, wenn du jetzt
sein.
Genau, also wenn du jetzt das Gefühl hast, so okay, ich habe meine Ernährung einfach wirklich on point unter der Woche, dann merkst du vielleicht auch einfach, okay, ich brauche tatsächlich nicht so viel am Rest Day. Aber das wird immer einfach so behauptet, ohne den Kontext halt, aber ganz viele Leute schaffen es eben gar nicht, unter der Woche dann genug zuzuführen. Voll. Und wundern sich dann, boah, warum bin ich so dermaßen hungrig am Rest Day?
Ja, genau so. Ja. Also, das hat ja auch immer alles einen Grund. Das ist ja nicht einfach so, das Hungergefühl. Ja. Ja, auch was, auf was man natürlich achten darf an der Stelle.
Genau.
Ja, ja, mega schön. Hast du noch irgendeine Abschlussmessage an LäuferInnen, die mit ihren Rest-Days strugglen? Du hast jetzt schon sehr viel gesagt, auch sehr viel Hilfreiches gesagt, viele gute Impulse gegeben. Aber vielleicht brennt dir noch irgendwas auf der Seele.
Ich glaube, dieses ganze Thema Rest-Days ist eines, mit dem wir uns alle früher oder später auseinandersetzen sollten. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es dir schwerfällt, ein Rest-Day zu machen. Also dafür muss sich auch niemand schämen oder sowas. Und trotz allem ist es dann ein Thema, was du angehen darfst und kannst und bei dem du dir halt im Zweifelsfall auch Hilfe holen kannst, wenn du alleine da nicht weiterkommst. Und das ist auch nichts, was irgendwie verwerflich ist, sich da dann Support zu holen, auf welcher Ebene auch immer. Also das hängt dann natürlich auch darauf ab, was dich da am meisten blockiert mit dem Rest Day. Und ganz grundsätzlich, geh das Thema an, sei neugierig, erspüre mal, warum ist das so schlimm? Welche Glaubenssätze hast du auch über deinen Rest Day? Und welche Überzeugungen schlummern da oder Ängste schlummern da? Und dann taste dich da Schritt für Schritt ran. Und es kann auch sein, dass du dann eben nicht sofort startest mit einem Rest-Day, an dem du die Füße hochlegst und auf der Couch liegst, sondern dich dann eben langsam dahin arbeitest. Also das habe ich auch immer mal wieder mit Coaches, die zu mir kommen und wirklich 7 Tage die Woche was machen. Und am Anfang ist es dann, okay, am Rest-Day muss ich aber irgendwie ein bisschen. Und dann wird am Anfang vielleicht nochmal eine Stunde geradelt, wo ich denke, finde ich eigentlich ein bisschen zu viel. Und dann nach und nach einigen wir uns sozusagen da drauf, okay, komm, und jetzt nimmst du wieder ein bisschen was runter und wieder und irgendwann geht es dann. Und wenn es dann nicht geht, dann ist klar, okay, dann holen wir jetzt noch mehr Hilfe ins Boot. Ja. Und das ist auch okay, weil es ist halt einfach wichtig. Und ich glaube, auch gerade dieser psychologische Aspekt, der ist eigentlich dann im Endeffekt der wichtigste. Weil wenn du keinen Rest-Day machen kannst, ist es halt immer irgendein Zeichen für etwas, was nicht ganz im Lot ist.
Ja. Absolut, auf jeden Fall. Da spielt natürlich Psychologie da auch eine sehr große Rolle bei dem Thema. Das ist dann nicht rein körperlich, sondern halt meistens der Kopf.
Ja, genau, weil für deinen Trainingseffekt ist es nie schlecht, einen Rest-Day zu machen. Also wahrscheinlich ist für die allermeisten Menschen sind 1-2 Rest-Days immer eher ein Plus als ein Minus. Da gibt es vielleicht sehr wenige Ausnahmen in sehr wenigen Szenarien, aber grundsätzlich sind Rest-Days eine gute Idee. So.
Und, voll.
Wenn das nicht geht, dann schau mal hin.
Ja, ich hoffe, wir konnten mit der Folge es den Leuten ein bisschen einfacher machen, das nächste Mal ihre Rest-Days auch wirklich zu 1A-Ruhetagen zu machen und nicht noch den Easy-Long-Run, den Easy-5K-Run.
Den Easy-Long-Run,
zu integrieren. Ja. Ich glaube, für ein bisschen Aufklärung konnten wir an der Stelle auf jeden Fall sorgen. Deshalb an der Stelle, Paula, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Expertise, für die vielen schönen Impulse. Hat mir auf jeden Fall wieder mal großen Spaß gemacht mit dir.
Dankeschön. Freut mich, dass ich wieder da sein konnte. Ja. Und ich bin schon gespannt auf die nächste Einladung.
Ja, haben wir auch schon ein paar Ideen. Deshalb, das so viel sei schon mal gesagt. Für all die Leute, die dich jetzt noch nicht auf Instagram gesehen haben, weil ich denke mal, die meisten haben dich schon mal gesehen aus unserer Community, mach doch gerne noch mal kurz Werbung, weil du machst ja auch sehr, sehr schön regelmäßigen Content selber. Wo kann man dich denn finden? Was gibt es da für Plattformen, auf denen du unterwegs bist?
Erstmal danke. Ihr findet mich unter @lauffernat, Fernat wie verliebt, nicht wie fanatisch. Und das ist auf Instagram, bin ich sehr aktiv. Ich bin auch noch ungefähr 2015 hängen geblieben und habe einen eigenen Blog. Wird tatsächlich immer noch auch viel gelesen. Und da schreibe ich dann eben mal größere Deep Dives in bestimmte Themen, zum Beispiel zum Rest Day. Es gibt auch noch Pinterest und sowas, aber da ist im Moment wenig Aktivität, deswegen gerne Instagram und meinen Blog. Da sind eigentlich die meisten Informationen von mir zu finden, ja. Und regelmäßige Service-Posts.
Ja, voll. Und die sind auch immer sehr lesenswert. Deshalb werde ich auf jeden Fall die beiden Links in die Shownotes packen. Und ich hatte ja schon ein paar Mal erwähnt, Paula und ich haben auch schon ein paar andere schöne Folgen zusammen aufgenommen. Zum Beispiel zum Thema Laufumfänge steigern. Auch immer so ein Dauerbrenner. Und die verlinke ich euch, lieben HörerInnen, natürlich auch noch in der Shownotes bzw. in der Folgenbeschreibung. Ansonsten, wie immer, danke an euch auch, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr konntet euch das eine oder andere mitnehmen. Und wenn ja, freuen wir uns über Interaktion. Ansonsten bis nächste Woche. Und bis dahin bleibt gesund und mit genügend Ruhetagen keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.